ARD. Wir sprechen heute über einen der unsinnigsten Begriffe, der gerade in der deutschen Wirtschaft genutzt wird. Seltene Erden. Denn erstens ist das keine Erde, sondern das sind Metalle. Und zweitens, selten sind die auch nicht.
Und damit herzlich willkommen zum Plus-Minus-Podcast. Der hier gleich zu Beginn so richtig schön aufgeregt ist, ist David Alf.
Und die uns wie immer besonnen und sachlich hier durchmanövriert, ist Anna Planken. Hallihallo.
Naja, aber ich gebe dir total recht, ja, wenn ich das so höre, es stimmt ja alles, was du sagst und du hast auch recht, dich aufzuregen. Weltweit sind die meisten dieser angeblichen seltenen Erden ungefähr so häufig wie Kupfer und selbst die allerseltenste Erde, das ist schon ein komischer Begriff an sich, die gibt's auf der Erde häufiger als Gold oder Diamanten. Und sogar preislich spielen sie in einer ganz anderen Liga, also wirklich spottbillig im Vergleich zu so einem Ehering zum Beispiel.
Wir haben das Gefühl, wir müssen heute mal mit so ein paar Mythen aufräumen und über Fakten reden. Denn Fakt ist, alle haben das Gefühl, wir sind in Sachen seltene Erden total abhängig von China. Und ganz falsch ist das auch nicht.
Aber Fakt ist auch, wir müssen gar nicht so abhängig sein. Was, wenn wir China in Sachen seltene Erden überhaupt nicht bräuchten? Und was, wenn eine mögliche Lösung des Problems im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft hinge?
Und warum wir vielleicht bald alle unsere Smartphones in ein Becken voller Algen werfen? Darum geht's heute im Plus-Minus-Podcast. Wir legen los.
Das hört sich heute wirklich nach einem völlig verrückten Podcast an. Wir starten mit den Smartphones. Und den Smartphones, die ihr ja noch nicht in diese Algenbecken geworfen habt, sondern die im Moment in der Schublade rumliegen. Wie viel sind das so bei dir?
Oh Gott, also so richtige Smartphones habe ich meistens weiterverkauft, aber so gute alte Handys, oh, davon habe ich...
So ganz alte.
Ja, davon habe ich bestimmt 10 oder so. Und du?
Ja, also auch. Das Schlimme ist, man wollte die ja eine ganze Zeit lang gar nicht abgeben, ne, damit man nicht seine wertvollen Daten irgendwo wiederfindet. Und dann sind die so verschollen. Und jetzt denke ich jedes Mal, da in der Schublade, da in der Schublade, da in der Schublade.
Ja. Wir sind damit nicht allein. 195 Millionen Handys in Deutschland, sagt eine aktuelle Bitkom-Studie, liegen einfach irgendwo so rum. Und das ist ein Problem, weil da wichtige Rohstoffe drinstecken. Rohstoffe, die wir woanders brauchen.
Ja, ein krasser Rohstoff, zum Beispiel Gold. Nicht viel in jedem einzelnen Handy, aber zusammengenommen in einer Tonne Schrott, Elektroschrott, sind rund 250 Gramm Gold. Das wird jetzt schon im großen Stil recycelt. Na klar, bei Gold, wer will sowas schon auf den Müll werfen? Aber auch der Rest, der sonst im Smartphone so drin ist, der ist tatsächlich echt wertvoll. In den Computerchips, im Akku oder auch bei so einem alten Staubsaugerroboter. Überall darin stecken seltene Erden.
So, was aber sind seltene Erden? Mal ganz krass runtergebrochen, das sind Metalle, die wir brauchen, um Elektronik herzustellen. Super teuer sind die gar nicht, ein paar hundert Euro pro Kilo und in so einem Smartphone brauchen wir auch gar nicht so viel. Je nachdem manchmal 1 oder 2 Gramm, manchmal auch nur 0,1 Gramm.
Ja, weißt du, manchmal ist ja auch egal, ob nur 0,1 Gramm oder ob ganz viel oder ganz wenig. Irgendwoher muss man es aber herkriegen, egal wie wenig das auch ist. Bisher kam das meistens aus China. China hat bisher auch immer brav geliefert. Das war echt ein zuverlässiger Partner. Und das ist dann in dem Fall besonders wichtig, weil China ja fast alleine auf dem Markt war, um dieses Zeug zu verticken. Klassischer Monopolist. Ungefähr 90% aller reinen seltenen Erden kommen aus dem Fernen Osten. Soweit, so zuverlässig, aber dann kam US-Präsident Trump und der April 2025 brach über uns alle ein. Stichwort Strafzölle. Besonders mit China geht's heiß her. Teilweise im Wochentakt sind da die Zölle rauf und runter gegangen. Und was war jetzt mit China?
Ja, die reagieren erstmal mit Gegenzöllen, kommen dann irgendwann auf eine neue Idee. Wir schauen einfach mal, wer hier am längeren Hebel sitzt. Und haben einfach mal gesagt, ja, wir verkaufen euch einfach nicht mehr so viel, wie ihr wollt. Und das nennt sich dann Exportbeschränkung. Das galt nicht nur für die USA, sondern eben auch für uns in Europa.
Ja, da standen wir dann so bis Ende Oktober. Dann haben sich ja, ihr habt es mitgekriegt, in den USA und China doch alle wieder so ein bisschen besonnen und sich zumindest ein bisschen angenähert. Die Exportbeschränkung hat China ausgesetzt, wenigstens mal für ein Jahr jetzt erstmal. Aber man weiß natürlich nicht, wie es weitergeht. Und auch keine Ahnung, ob diese Abmachung überhaupt hält. Jeder weiß, US-Präsident Trump mag es ja auch unberechenbar zu sein.
Und jetzt ist halt die Frage, können wir uns jetzt wieder entspannen, zurücklehnen Oder setzt das bei Politik und Wirtschaft irgendwas in Gang? Und wir stellen fest, seltene Erden, ja, da müssen wir uns dringend drum kümmern.
Fände ich schon cool, oder? Und dieser Frage aller Fragen gehen wir heute nach. Und David, wenn man über was redet, ja, dann muss man auch ein bisschen Ahnung drüber haben, ne? Du hast schon gesagt, diese Erden sind gar keine Erde, sondern irgendwie Metalle. Also los geht's mit Chemie. Wie sieht's da bei dir aus?
Also als mir klar wurde, ich kann in der Oberstufe Fächer abwählen, da war die Entscheidung gefallen. David Alf und Chemie, das ging nicht lang gut.
Ich hatte das Glück, dass bei uns zu wenig Chemielehrer waren. Wir hatten für die ganze Schule nur einen. Deshalb habe ich gar nicht so viel Chemie in meinem Leben haben und belegen müssen. So, also wir beide sind prädestiniert dafür, aber jetzt gibt's für uns alle einen Crashkurs. Seltene Erden. Vielleicht erinnert ihr euch noch, in der Schule hing da an der Wand immer diese Tafel oder dieses Plakat mit dem Periodensystem. Kennt ihr das noch? War das bei euch auch an der Wand?
Klar, das ist diese Aufzählung, chemische Elemente, Sauerstoff, Wasserstoff, Neon, Kohlenstoff und so weiter. Und je weiter man nach unten auf die Elemente guckt, desto bekloppter werden die Namen. Mein Highlight, Einsteinium.
Ja, und dann gibt es auch noch so ein Zeug, das heißt Germanium, ein anderes heißt Europium. Und wenn man denkt, man wird vom Chemielehrer veralbert, dann wird's wichtig, denn genau bei diesem Europium sind wir tatsächlich beim Thema angekommen. Denn genau in der hinteren Reihe dieses Periodensystems sitzen diese seltenen Erden und das sind Metalle mit ganz besonderen Eigenschaften.
Europium zum Beispiel. Das brauchen wir für Bildschirme oder für Straßenlaternen, die Licht machen, das wie Tageslicht wirkt. Scandium ist auch eins, das sorgt zum Beispiel dafür, dass das Fußballfeld im Stadion besonders gleichmäßig beleuchtet ist. Über Europium und Scandium reden wir auch gleich nochmal.
Und Neodym. Das ist eine der am häufigsten verwendeten seltenen Erden. Ein krass magnetisches Material bedeutet, ich kann kleinere Magnete benutzen, wenn ich beispielsweise sowas wie Elektromotoren bauen will, dann wird natürlich der ganze Motor auch klein. Und je kleiner der Motor, desto kleiner das Gerät. Bei Fensterhebern ist das super praktisch im Auto oder bei irgendwelchen Spielzeugen, Akkuschraubern und natürlich auch in Industrieanlagen und bei Windrädern, weil auch da, klar, ist zwar ein riesiges Teil, so ein Windrad, aber es ist schon entscheidend, ob der Generator, der da oben dran hängt, jetzt 100 Tonnen wiegt oder 200.
Weil doof gesagt, ein Elektromotor, der hat eigentlich nur drei Teile. Also ein Akku, einen Magneten, der in der Mitte ein Loch hat und eine Spule, also aufgewickelter Draht. Und diese Spule befindet sich in dem Loch vom Magneten.
Und wenn ich jetzt den Akku an die Spule dran stecke, dann wird sie auch magnetisch. Fängt an, sich zu drehen. Ist ein ganz einfaches Prinzip. Magnet und Magnet stoßen sich ab. Kennt man ja, wenn man die beiden gleichen Seiten aneinander hält. Und das ist eigentlich schon alles. Jetzt noch ein Rad an das Ende der Spule anschließen und fertig ist der Elektroantrieb.
Beim Windrad funktioniert es übrigens genau andersrum. Die Rotoren drehen die Spule im Magneten, es entsteht Strom und der landet im Akku bzw. im Stromnetz. Und bei beiden gilt, je stärker der Magnet, desto kleiner der Motor. Da sind wir wieder bei den seltenen Erden. 17 solcher sogenannten seltenen Erden gibt's insgesamt und die sorgen dafür, dass Motoren immer kleiner werden. Aber auch Akkus und Festplatten oder dass Lampen heller leuchten oder sie sind besonders unempfindlich gegen Temperaturen und wir können Elektronik bauen, die auch dann funktioniert, wenn so ein Bauteil richtig heiß läuft oder extremer Kälte ausgesetzt ist. Für die Industrie ist das also unfassbar wichtig.
Ja, und für einzelne Bauteile reichen oft tatsächlich winzige Mengen. Ein paar Gramm für einen Magneten, winzige Mengen, um eine Platine zu bedampfen und so weiter. Aber ohne eben diese winzige Menge, ohne diese paar Gramm geht's überhaupt nicht. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, ja, wo kriege ich denn, egal wie wenig oder wie viel von diesem Zeug her, wo kauft man das? Also wenn ich jetzt Leiterin Einkauf in einem kleinen oder mittelständischen deutschen Unternehmen bin, dann bestelle ich meine seltenen Erden, den Nachschub dafür, normalerweise bei einem Zwischenhändler.
Und genau so einen hat unser Plus-Minus-Team letztens besucht. Stellt euch mal so eine Kellertreppe irgendwo in Frankfurt am Main vor, wo genau, das dürfen wir nicht sagen. Am Ende der Treppe ist aber nicht einfach eine Tür, sondern so eine richtig dicke Banktresortür, wie im Film. Mit so einem fetten Drehschloss in der Mitte, PIN-Code-Leser an der Wand. Weil die Reserven, die hier lagern, die sind eben richtig wertvoll, richtig wichtig für die deutsche Industrie.
Ja, und deshalb muss auch sowas in einem Weltkriegsbunker aufbewahrt werden. Also hinter dieser Tür ist dann so ein ehemaliger Weltkriegsbunker. Dutzende Meter mit einem Schwerlastregal ausgestattet, voll mit Holzkisten und Plastikfestern. Und da drin dann wieder Pulver. Manchmal sieht das aus wie Salz, anderes ist eher so mehlig. Das eine ist grau, eins ist silber, aber alles sind seltene Erden in Pulverform und krass viel davon. Wenn das Lager voll ist, dann lagern hier ungefähr 300 Tonnen.
Hier in dieser Reihe sieht man die gesamte Palette der aktuell sehr begehrten seltenen Erden. Dysprosiumoxid, Terbiumoxid, Neodymoxid, alles Rohstoffe, die eben unser modernes Leben dringend benötigen.
Das ist Matthias Rüth. Ihm gehört dieses Lager. Der kauft die Stoffe in großen Mengen ein, um Unternehmen in Deutschland mit den Materialien zu versorgen. Tradium heißt seine Firma. Ein paar andere gibt es in Deutschland auch noch, aber nicht so viele.
Und solche Zwischenhändler, die importieren das Material halt in so riesig großen Mengen.
Und zwar aus China, weil China hat quasi ein Monopol auf Neodym und Co. Fast 70% aller seltenen Erden kommen in China aus dem Boden und bei der Verarbeitung ist China sogar noch wichtiger.
Ja, das ist nämlich wirklich krass, denn ihr müsst euch mal vorstellen, es gibt auch andere Länder, die haben zwar seltene Erden, aber die schicken ihr Rohmaterial am Ende zur Veredelung nach China. Die fertigen Stoffe kommen deshalb sogar zu fast 95% aus China, sagt das Statistische Bundesamt.
Und wenn irgendein deutscher Maschinenbauer zum Beispiel wieder ein paar Kilo braucht, um Elektromotoren zu produzieren, dann ruft er halt in Frankfurt oder bei einem der wenigen anderen Rohstoffhändler an. Das lief bis April dieses Jahres auch ganz gut. Und dann war eben alles anders. Händler wie Tradium konnten dann nicht mehr einfach so sagen, ja, ich hätte gern 200 Kilo Lutetium und 500 Kilo Europium für meinen Rohstoffbunker. Sie mussten beim chinesischen Hersteller einen Antrag stellen und angeben, was eigentlich genau mit dem Zeug passiert.
Ja, das ist besonders schwierig, weil in wessen Auftrag sie bestellen, das weiß die Firma ja am Anfang noch gar nicht. Im Zweifelsfall sollte sie sogar erst Baupläne nach China schicken. Also von dem Produkt, das die Kunden von Tradium bauen wollten. Das ist, wenn du einen Kuchen backen willst und der Supermarkt muss erstmal das Rezept zum Landwirt schicken, bevor er dann die Eier bekommt, die du bei ihm einkaufst. Völlig verrückt.
Klingt super verrückt. Das Argument aus China in diesem Fall, sie wollen sichergehen, dass die Erden nicht vom Militär genutzt werden. Und das betrifft eben nicht nur die offensichtlichen Rüstungsunternehmen, die einen Panzer oder Munition herstellen wollen, sondern auch Firmen, die beispielsweise Drohnenakkus bauen. Drohnen, wir wissen es spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, sind natürlich auch beim Militär im Einsatz. Das gleiche gilt auch für die Materialien für Infrarotkameras. Sowas braucht man natürlich auch für, keine Ahnung, Nachtsichtgerät und sowas.
Naja, aber wenn man das jetzt dann ernst nimmt, was aus China da auferlegt worden ist, dann heißt es in der Konsequenz, der Zwischenhändler, der kann nicht einfach wie früher ein paar Fässer kaufen, ohne zu sagen, wer was davon bekommt. Und dann kann es natürlich passieren, dass die Lager plötzlich leer sind und der kleine Unternehmer, der irgendwie selber gucken muss, aus welcher Erde er seine Geräte herstellt.
Und auch die Hersteller selbst haben mehr und mehr Probleme. Unser Team hat einen Elektromotorenhersteller in Pforzheim besucht, der sagt, ich warte seit 5 Monaten auf eine Lieferung von seltenen Erdmagneten. Und eine Begründung dafür gibt's gar nicht. Und die Lieferung ist auch nicht da. Wobei man dazu sagen muss, zum Glück war das erstmal nur eine Bestellung, um die Vorräte aufzufüllen. Der aktuelle Lagerbestand bei der Firma reicht noch für rund 2 Jahre. Aber irgendwann wird's halt dann wirklich eng.
Das Münchner IFO-Institut sagt, deswegen kämpfen jetzt schon mehr als 10% aller deutschen Unternehmen im Bereich Elektronik und Optik mit Materialmangel. Doppelt so viele wie bei einer Befragung im April, also bevor China die Kontrollen gestartet hat.
Wir haben also mal wieder einen Lieferengpass. Und jetzt kommt die große Frage, warum sind wir denn in dieser doofen Lage angekommen? Es liegt nämlich überhaupt nicht daran, dass die seltenen Erden nur in China vorkommen. Und ich habe es ja auch schon gesagt, eigentlich sind die Materialien gar nicht so selten.
Ja, und hört doch mal auf diesen Namen. Europium, Scandium, Germanium, das hört sich doch so an wie... Das hört sich fast so an, als ob es bei uns in Deutschland irgendwo vorkommen könnte. Die heißen nicht so, weil die chinesischen Minenbesitzer Deutschland-Fans sind oder den letzten Urlaub in Skandinavien verbracht haben. Nein, total viele der Elemente wurden in Europa entdeckt bzw. werden hier hergestellt.
Denn seltene Erden, die liegen eigentlich auf der ganzen Welt im Boden. Nur, du kannst nicht einfach eine Mine buddeln und findest dann im Boden eine große Europiumader oder sowas. Um reine seltene Erden zu gewinnen, da sind aufwendige chemische Prozesse nötig. Die Materialien sind nämlich immer Bestandteil von irgendwelchen Gestein, von Ton oder von Sand oder von Quarz und sonstigen kristallhaltigen Böden.
Naja, und um daraus das Zeug, diese seltenen Erden rauszukriegen, da braucht man sowas Ekliges wie Säurebäder oder Laugenbehandlungen oder Schmelzöfen. Und das ist erstmal richtig, richtig viel Aufwand. Aber noch döver ist, dass am Ende neben den seltenen Erden auch rauskommt, dass das eine ganz schöne Schweinerei ist. Das sind nämlich nicht nur seltene Erden, sondern auch hochgiftige Abfälle. Teilweise entsteht sogar radioaktives Uran. Und um es klar zu machen, wir reden hier jetzt nicht über nur so ein paar Kilo Abfall, sondern über tausende Tonnen.
Und apropos klar machen, auch die Verhältnisse muss man sich klar machen. Um an 1 oder 2 Gramm seltene Erden zu kommen, brauche ich 1 Tonne Erdreich. 1 oder 2 Gramm pro Tonne. Und jetzt könnt ihr euch auch bestimmt vorstellen, wie diese Abbaugebiete in China aussehen. Eigentlich wie unsere früheren Braunkohlegebiete, nur viel, viel, viel größer.
Mit riesigen Baggern, die hunderttausende Tonnen Erde auf Förderbänder schaufeln. Und am Ende bleibt dann nur noch sowas wie so eine Mondlandschaft zurück. Und am Ende der Produktion kommen dann ein paar Tonnen seltene Erden raus und ganz, ganz viele tausende Tonnen giftiger Schlamm.
Also, seltene Erden abzubauen ist kompliziert und dreckig. Trotzdem gab es diesen Abbau nicht immer schon nur in China. Auch hier in Deutschland haben wir Vorkommen, im Nordosten von Bayern zum Beispiel oder in Mittelsachsen. Aber es ist halt mal wieder der Klassiker eingetreten. Warum sollten wir uns hier in Deutschland die Finger dreckig machen, wenn Fernost das Zeug doch so billig verkauft wird? Und was die dort mit ihrer Umwelt machen, das kann uns ja auch so ein bisschen egal sein. Alle Probleme ausgelagert, super praktisch und damit ist im Laufe der Jahre quasi die ganze Technologie, das ganze Know-how abgewandert.
Ja, das ist ja auf zweierlei Wegen einfach nur ätzend, ne? Also sich so zu verhalten, nach mir die Sintflut und die anderen sollen ihre Umwelt dreckig machen, ist ja schrecklich. Aber du stellst es so recht kritisch fest, denn das Know-how noch abwandert, ne? Dann ist das auch für uns alle ein riesiges, großes wirtschaftliches Problem, sagt auch Martin Erdmann. Er arbeitet bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften.
Dadurch, dass China in den letzten 20, 30 Jahren der Hauptproduzent von seltenen Erden war und nach wie vor ist, ist das Know-how, gerade was die Weiterverarbeitung von seltenen Erden angeht, komplett verloren gegangen. Es gibt nur noch sehr wenige Leute außerhalb Chinas, die wirklich wissen, wie schwere seltene Erden beispielsweise separiert werden können.
Und jetzt stehen wir da mal wieder am falschen Ende eines Handelskriegs, der China natürlich extrem gut in den Kram passt. Und das ist kein Zufall. China hat die Produktion jahrelang krass subventioniert und auf den Umweltschutz gepfiffen. Die ganze Welt konnte seltene Erden zum Spottpreis kaufen, damit bloß keiner auf die Idee kommt, das selbst zu produzieren. Bingo. Und so haben auch Länder wie Deutschland gar nicht erst angefangen, selbst im größeren Stil die Produktion hochzufahren. Die USA waren in den 90er Jahren sogar mal Hauptproduzent von seltenen Erden. Und sogar die haben einige ihrer Werke in den letzten Jahren stillgelegt. Und jetzt sitzen unsere Unternehmen und unsere Politikerinnen und Politiker wieder da und denken sich, hätten wir das mal früher gemerkt.
Und hätten wir mal früher was getan? Weil jetzt beginnt wieder mal das, was wir schon kennen. Die Politik wacht auf, macht Pläne, wie in so ein paar Jahren alles besser sein soll, weil klar, dass es nicht so toll ist, wenn man sich von einem anderen Staat komplett abhängig macht, das ist der EU schon klar gewesen. Und ganz untätig sind sie ja auch nicht gewesen in Brüssel.
Nö, im Frühling 2024 hat die EU den sogenannten Critical Raw Materials Act verabschiedet. Als, ich finde, ja ziemlich späte Reaktion auf Corona und den Ukraine-Krieg. Nochmal die zeitlichen Zusammenhänge. Das war im Frühjahr 2024. Wann war nochmal Corona 20, Ukraine 2022? Okay, also dann gab es 2 Jahre später den Critical Raw Materials Act. Also auf Deutsch sowas wie das Gesetz für die problematisch seltenen Rohstoffe. Das sind eben diese 17 seltenen Erden und noch so ein paar andere Stoffe, die wichtig sind für die Produktion, so wie Silizium oder Magnesium.
Das Ziel? klar unabhängig werden von einzelnen Playern. Mehr Produktion in Europa. Bis 2030 will die EU 10% aller kritischen Rohstoffe selbst fördern, 40% selber verarbeiten und außerdem 25% recyceln.
Ich finde, das klingt jetzt erstmal gut. Und es gibt tatsächlich auch ein paar ganz vielversprechende Ansatzpunkte. Es gibt drei Möglichkeiten. Wir müssen neue Quellen für seltene Erden auftreiben. Wir müssen im großen Stil recyceln. Oder wir verzichten einfach mal auf ein paar Materialien.
Ja, lass uns das mal der Reihe nach durchgehen. Mhm. Der erste Punkt. Sollten wir in Deutschland eigene Vorräte in der Erde fördern? Ist das realistisch?
Ja, wir haben ja schon gesagt, dass bei uns schwer ist mit der Wirtschaftlichkeit. Ne? Es ist einfach nicht wirtschaftlich, bei uns seltene Erden abzubauen. Das ist viel, viel zu teuer. Aber tatsächlich tut sich gerade was, denn die Bundesregierung will jetzt mit dem sogenannten Rohstofffonds loslegen. Das heißt, Unternehmen können extra Geld beantragen. Der Bund kauft sich dann über eine Beteiligung ein. Und dieser Rohstofffonds ist schon seit über einem Jahr in Planung. Aber in der Bundesregierung gab es, sagen wir mal, Abstimmungsschwierigkeiten. Mal ganz klar gesagt, es ging ums Geld.
Naja, es sollen die ersten Millionen jetzt fließen, entlang des Rheins beispielsweise. Da wird eine Firma demnächst Lithium tief aus der Erde fördern. Das steckt zum Beispiel in Autobatterien. Weitere Projekte sollen folgen. Das könnte also schon mal helfen.
Aber wir haben nur begrenzte Vorkommen, die wir aus der Erde rausfüllen können. Andere EU-Länder haben da ein bisschen bessere Voraussetzungen.
Ja, in Schweden zum Beispiel gibt es Gebiete, in denen die Erde gut geeignet ist, um seltene Erden abzubauen. Mindestens 1 Million Tonnen sogenannte abbaubare Masse sollen dort liegen, eher sogar mehr.
Ja, die liegen da im Norden des Landes, in Lappland. Und die haben einen krassen Vorteil. Dort ist Bergbau jetzt schon das Tagesgeschäft. Seit über 100 Jahren wird dort Eisenerz abgebaut. Und vor rund 3 Jahren hat der Betreiber der dortigen Mine plötzlich festgestellt, ach, wir haben ja nicht nur Eisenerz, sondern wir haben ja auch noch seltene Erden, massenhaft hier bei uns unter der Erde. Wissenschaftler glauben, es ist wahrscheinlich sogar eines der größten Vorkommen der Welt. Im nächsten Jahr sollen dort die ersten Anlagen in Betrieb gehen und die seltenen Erden fördern.
Auch Polen will mit Hilfe kanadischer Partner in die Produktion seltener Erden einsteigen. Aber ob solche Projekte reichen, das ist halt nicht so sicher. Aber was ist die Alternative? Nix tun? Auch nicht wirklich.
Nee, das sagt auch Martin Erdmann, der Geologe von der Bundesanstalt für Geowissenschaften.
Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist das erste Mal, dass die Industrie versteht, dass hier ein komplettes Umdenken erfolgen muss, dass China nicht der zuverlässige Lieferant ist von unterschiedlichsten Rohstoffen, dass Lieferketten diversifiziert werden müssen und auch Geld in die Hand genommen werden muss, um tatsächlich in die Lieferkette zu investieren.
Außerdem haben wir gerade nur mal so angerissen, aber seltene Erden sind umwelttechnisch, aber wir haben es gerade gesagt, ne, eine richtige Schweinerei, wenn man nicht aufpasst. Wie gesagt, hochgiftig, was dabei rauskommt. Es gibt so ein kleines Trostpflaster. Vielleicht ist die Produktion unter europäischen Umweltstandards dann das kleinere Übel. Denn ja, natürlich kann man auch die Abwässer weiter reinigen, bevor wir sie einfach dann in einem großen See, wie das in China passiert, zusammenkippen würden. Ist natürlich wieder ein Kostenfaktor. Und in China nimmt man solche Sachen wie den Umweltschutz weniger ernst.
Und andere Länder haben übrigens angefangen, ihre Produktion hochzufahren. Am stärksten die USA. Da sitzen der Regierung nämlich die großen Firmen im Nacken. Die Tech-Branche natürlich, Apple beispielsweise oder auch die klassische Industrie, der Autobauer GM. Die haben beide jetzt schon $1 Milliarden garantiert, um die Materialien dann tonnenweise einzukaufen und weiterverarbeiten zu können. Dafür bauen die USA gerade eine Mine zwischen Los Angeles und Las Vegas massiv aus. Und die Mine war schon vorher der größte Produzent von seltenen Erden außerhalb Chinas.
Und auch der Deal, den Donald Trump mit der Ukraine geschlossen hatte, auch bei dem ging es um seltene Erden, vielleicht erinnert ihr euch. Denn auch in der Ukraine ist der Boden verhältnismäßig voll davon. Es tun sich also alternative Quellen zu China auf. Europa muss unbedingt versuchen, überall zumindest so einen Fuß in die Tür zu kriegen.
So viel also zur Gewinnung und zur Förderung. Hier bei uns in Deutschland ist es aber vielleicht gar nicht der Weg, den wir unbedingt einschlagen müssen. Wir können es auch anders angehen. Stichwort Recycling.
Ja, mein absolutes Lieblingsthema. Warum denn neu machen, rausbuddeln, wenn man einfach was wiederverwenden kann? Vor allem, wenn man Hilfe direkt aus der Natur bekommt. Und jetzt kommst du mit deinem komischen Algenbottich verrückterweise tatsächlich von Algen. Ja, Algen können uns beim Recycling helfen.
Schon seit ein paar Jahren gibt es zum Beispiel an der TU München eine Forschungsgruppe, die tatsächlich Algen nutzt, um seltene Erden aus industriellem Abwasser zu gewinnen. Und hier kommt ausgerechnet der Standort Deutschland ganz besonders zum Tragen. Das Abwasser stammt aus einer ostbayerischen Porzellanfabrik. Denn das Gestein, aus dem wir Porzellan herstellen, das enthält auch seltene Erden. Die Forscher lassen das Abwasser durch ein Becken mit speziellen Algen fließen und die binden dann diese seltenen Erden aus dem Wasser. Und am Ende ist nicht nur das Wasser sauberer, sondern auch noch eine Handvoll wichtiger Rohstoffe gewonnen. Die kann man dann einfach zusammen mit den Algen wieder aus der Anlage rausnehmen.
Wow, und ausgerechnet Porzellan. Eine Industrie, die super viel Tradition in Bayern und in Ostdeutschland hat, die aber in den letzten Jahren echt massive wirtschaftliche Probleme hatte. Billigkonkurrenz aus, da haben wir es wieder, Asien. Und jetzt stell dir vor, dass Forscher ausgerechnet dort seltene Erden aus deren Abfallprodukten ziehen können. Das ist ja so eine richtige, so eine Aschenputtel-Story. Ja, super. Die wirtschaftlich angeschlagene Branche fasst in Deutschland wieder Fuß, weil sie plötzlich nicht nur Teller und Vasen, sondern auch noch die Grundlage für die deutsche Tech-Industrie produziert. Sensationell.
Klingt wirklich super. Aber lass uns vielleicht erstmal bei der Gegenwart bleiben.
Schade.
Erstmal laufen nämlich weitere Tests. Die Algenmethode soll nämlich bald bei Elektroschrott funktionieren. Das habe ich auch schon ganz am Anfang als Vision genannt. Stell dir vor, Smartphones, Festplatten, meine ganzen Handys in der Schublade, anderer geschredderter Elektroschrott wandern in so ein Becken voller Algen und diese Pflanzen lösen dann einfach seltene Erden vom Schrott ab. Und wir können es dann weiterverwenden.
Die Algen, die die Forscher verwenden, sind Pflanzen, die auf der Erde eigentlich nur in unwirtlichen Gebieten vorkommen. Ja gut, wenn sie sich mit so seltenen Erden auseinandersetzen, dann ist es da auch unwirtlich. In abgelegenen, natronhaltigen Seen in Afrika oder in kleinen Felsspalten in Gebirgen, das sind richtige Überlebenskünstler, die eben auch mit Industriemüll super zurechtkommen. Und jetzt kommt's. Diese Algenmethode steht vielleicht wirklich kurz vorm Durchbruch. In 2 Jahren wollen die Forscher ein System präsentieren, das dann in Serie gehen könnte und im großen Stil den Abfall der Porzellanindustrie filtern kann.
So, seltene Erden aus dem Erdreich haben wir geklärt, auch aus dem Wasser. Aber man findet sie auch woanders. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, ist aber so, nämlich in der Luft. Und jetzt kommen, und es wird noch ein bisschen komischer, alte Windräder ins Spiel.
Genau, denn da brechen aus Recycling-Sicht ja goldene Zeiten bald an. Ich sag nur hunderte Kilo seltene Erden pro Windrad. So ein Teil, das da in der Landschaft rumsteht, das ist größer und schwerer, als man denkt. Jedes einzelne Rotorblatt bringt locker 30 oder 35 Tonnen auf die Waage. Und auch der Generator da oben, 100 Tonnen. Und dann sind die paar Prozent seltene Erden plötzlich eine tatsächliche Hausnummer. 300 Kilo pro Windanlage. Damit kannst du was anfangen.
Und jetzt kommt's. Windräder, die haben eine Lebensdauer von so je nach Studie rund 15 bis 25 Jahren. Danach werden sie abgerissen und durch neue ersetzt. Der richtige Boom mit den Windkraftwerken und auch mit den fetten Windparks mit dutzenden Rädern, der ist so circa 2010 losgegangen. Dann aber so richtig. 2013 war da schon so richtig viel los.
Na und wenn ich jetzt auf die ersten großen Anlagen 15 Jahre draufrechnet, 2013 plus 15 macht 28, also schon ganz bald kommt da ganz viel Windrad-Recycling-Schrott, den man nutzen kann, mit seltenen Erden drin.
Bis jetzt hat sich das schlicht nicht gelohnt. Viel zu viel Aufwand für viel zu wenig Material, vor allem im Vergleich zu den Preisen, die China geboten hat. Absolut unrentabel. Aber wenn die Verwerter jetzt reihenweise Windkraftanlagen ausschlachten können, da kann in den nächsten Jahren so ein richtig fettes Business draus werden. Mhm. Dazu kommt, es gibt ja nicht nur ausrangierte Windkraftanlagen, bald kommen auch die ersten E-Autos in die Jahre.
Und dann fängt hoffentlich das große Wiederverwerten an. Wir haben mit einem Experten von der Hochschule Pforzheim gesprochen, der davon ausgeht, dass bis zu 50% des Bedarfs an seltenen Erden nur über Recycling gedeckt werden können. Spätestens in 20 Jahren soll das möglich sein.
Und auch wenn es nicht so viel ist, es hilft enorm. Und wir haben ja noch die Algen. Und über eine weitere Option haben wir noch gar nicht geredet. Was, wenn wir versuchen, auf seltene Erden zu verzichten?
Auch eine Idee. Und dafür schauen wir mal nach München. Dort hat vor ein paar Wochen eine Firma eine Ausgründung der TU München ihr Werk eröffnet. Deren Idee, den Elektromotor mehrschichtig aufzubauen. Grob gesagt, nicht nur eine Spule im Innern eines Magneten, sondern noch eine zweite außen um den Magneten rumherum. Du hast also die doppelte Leistung bei fast gleicher Größe und musst nicht den kleinstmöglichen Magneten kaufen. Es reicht auch ein normaler Magnet und ein Großteil der seltenen Erden fliegt einfach raus aus dem Motor.
Laut Angaben der Firma stehen die großen Autobauer schon Schlange, um sich die Technik mal genauer anschauen zu können. Und es scheint wirklich was dran zu sein. In die Firma sind inzwischen unter anderem BMW und Infineon mit viel Geld eingestiegen. Und der Vollständigkeit halber, nicht nur an der TU München ist gerade so eine Firma entstanden. Auch beim anderen Auto-Hotspot im Süden Deutschlands gibt es so ein Projekt, nämlich in Stuttgart. Weniger seltene Erden in Elektromotoren. Womöglich kommt da also wieder die deutsche Ingenieurskunst zum Tragen.
Ja, man hat es in der letzten Zeit selten gehört, ne? Wir sind doch ein Technologiestandort. Und wir nehmen mit, die deutsche Autobranche ist doch noch innovativ. Die Recyclingbranche geht ganz neue Wege. Und bald gibt es auch noch sensationell neue Bezugsquellen für seltene Erden. Ist damit also alles auf Kurs in der EU?
Ja, dann lass uns noch mal kurz drauf schauen, wie sich die EU da gerade aufstellt. Es gibt ja eine Deadline für diesen Critical Raw Materials Act. 2030 soll ja alles wieder Paletti sein. Erster Punkt in diesem EU-Strategiepapier, 10% Förderung seltener Erden in der EU.
Mache ich mal ein großes Fragezeichen. Wir haben Schweden und andere Förderprojekte, aber ob wir jetzt wirklich, das ist ja nicht mehr lange hin, 2030, in den nächsten 4 bis 5 Jahren 10% erreichen, aktuell liegt die EU bei 2%.
Und noch schlimmer sieht es bei der Verarbeitung der seltenen Erden aus. Geplant sind 40%, aktuell sind es 5. Denn noch gilt in der EU offenbar das Prinzip, den Dreck, den kann ja wer anders machen. Hier ist ein Haufen Erde, bitte zieht uns die Rohstoffe raus.
Ja, also irgendwie hilft alles nichts. Wir müssen Wege finden, selber reine, seltene Erden zu produzieren. Auf Wegen, die, Wunschdenken meinerseits, unseren Umweltstandards entsprechen. Das wird dann natürlich teurer, aber es macht uns vor allen Dingen eins unabhängiger. Und da habe ich echt Hoffnung in mein Lieblingsthema Recycling. Seltene Erden stecken in all unseren Produkten. Wir müssen sie nur wieder rausholen, uns das zurückholen, was wir schon mal reingesteckt haben. Und wenn wir jetzt bei diesen alten Windrädern sind und die dann bald austauschen, dann bekommen wir hoffentlich so viel recyceltes Material, dass sich das auch alles lohnt.
Was ich ja total spannend finde, alle Expertinnen und Experten, mit denen wir für diese Recherche gesprochen haben, sind sich in einer Sache total einig. Wir müssen daran. Ja, die Ziele der EU sind vielleicht ambitioniert, vielleicht auch unrealistisch, aber was auf keinen Fall passieren darf, dass wir jetzt, nachdem China die Kontrollen gerade wieder so ein bisschen gelockert hat, dass wir uns jetzt wieder zurücklehnen und sagen, ach ja, komm, das läuft doch jetzt.
Boah, das wär schrecklich, wenn wir genau das machen würden. Deshalb, wir müssen was dagegen tun, um auch langfristig unabhängig zu bleiben oder zu werden. Und das bedeutet einfach, wir müssen Geld in die Hand nehmen und nicht nur für einzelne Prestigeprojekte, die gefördert werden, sondern auch im Mittelstand. Dieses Thema Recycling, das muss vorangebracht werden. Mit Subventionen von mir aus auch, von mir aus mit günstigeren Krediten. Dasselbe sagen die Unternehmen, dasselbe sagen die Forscher und dasselbe sagen auch die Ökonomen.
Und wenn es dann am Ende nicht so viele europäische seltene Erden sind, wie geplant, wie gewünscht, dann ja, dann sei es drum. Weil wir haben es in den letzten Jahren gesehen. Die nächste Krise kommt schneller, als uns lieb ist. Und dann sind wir hoffentlich einfach ein bisschen besser aufgestellt als zurzeit.
Besser vorbereitet seid ihr auch, wenn ihr jede Woche den Plus-Minus-Podcast hört. Wir erzählen euch ja von Problemen, von denen ihr bisher gar nicht wusstet, dass wir sie haben. Und das machen wir gerne weiter. Abonniert uns einfach und hört weiter den Plus-Minus-Podcast.
Wenn ihr wiederum Anregungen habt und das Gefühl habt, ihr müsst ja unbedingt mal über dieses Thema reden, plus-podcast@ard.de ist unsere Mailadresse. Bei Spotify könnt ihr uns auch direkt unter dieser Folge so einen kleinen Kommentar anhängen.
Und dann sagen wir ganz herzlichen Dank. Der Autor dieser Folge heißt Lukas Graf.
Mit Recherchen von Florian Dötsch.
Und der Redakteur dieser Folge heißt Christian Sachsinger.
Und schönen Dank geht raus an die Technik, Jens Baumgart.
Danke auch dir, David. Mach's gut.
Schönen Tag noch. Dir auch. Bis dahin. Tschüss. Und natürlich haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Was macht China eigentlich überhaupt zur Weltmacht? Was macht China mit der Welt? Um all das geht's im ARD-Podcast Welt macht China. Ein Team aus aktuellen und ehemaligen China-Korrespondentinnen und Experten schaut in und auf dieses riesige Land und räumt nebenbei mit so ein paar Klischees auf.
Welt macht China findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auch da, wo ihr uns findet, zum Beispiel in der ARD Audiothek.